Das Weltsichtenfestival auf Radio SRB.
Mit einer Safari zum Himmel erfüllten sich Herr Achiel Moser und sein Sohn Aaron einen Drei-Generationen-Traum. Denn beide begaben sich wann auf eine Reise durch das Land der Masai auf den Kilimandscharo? Das frage ich jetzt einen der beiden. Hallo erst einmal.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo. Also, wann begaben Sie sich auf die Reise?
Das liegt jetzt 3 Jahre zurück, wo wir dann von Hamburg aus dann Richtung Tansania nach Ostafrika aufgebrochen sind.
Wie alt waren Sie beide, Sie und Ihr Sohn?
Mein Sohn war 31 und ich 66.
Welche Vorbereitungen haben Sie denn dafür getroffen hinsichtlich Ihrer Fitness?
Naja, ich sag mal, die Kondition bei uns beiden ist natürlich schon relativ gut vorhanden, weil wir natürlich zusammen jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammen reisen. Ich mache das ja sowieso auch schon seit über 30 Jahren und insofern, ich habe ja gar keinen Führerschein, also bin ich in Hamburg viel mit dem Fahrrad unterwegs, ich laufe viel und ein bisschen Gymnastik, ein bisschen Schwimmen, dieses und jenes. Also insofern stehen wir gut im Saft.
Von wo aus ging denn es zu Fuß mit der Eselkarawane los? Wann und wie lange?
Ja, also unser Ausgangspunkt war Arusha und von dort sind wir zunächst erst nochmal mit dem Geländewagen zum Ngorongoro-Krater gefahren. Das ist ein fantastischer ehemaliger Vulkan, wo in der Kratermitte ganz viele Tierherden leben und von da ging es dann zu Fuß los zum Embakai-Krater, auch ein ehemaliger Vulkan, und dort haben wir dann, ja, wie man sagen kann, unsere beiden Masai-Guides, inzwischen Freunde, Sammy und Alex, getroffen und kennengelernt, die dann eine Eselkarawane zusammengestellt haben, mit der wir dann weiter durch das ja doch sehr wilde und unerschlossene Land dann im Norden von Tansanias gewandert sind.
Wie viele Kilometer waren denn das ungefähr?
Also mit der Eselkarawane, das waren ja 16 Tiere, für das ganze Equipment, vor allen Dingen Foto- und Filmausrüstung, waren wir so über den Daumen so 450, 500 Kilometer zu Fuß dann unterwegs.
Sie sagten gerade schon Handgepäck, Eselgepäck, wie schwer war denn das und was war das Wichtigste darin?
Naja, das Wichtigste ist natürlich, wenn man so lange unterwegs ist, gerade in Afrika, wenn man sich vorstellen kann, ist natürlich dann die Wasserration für die Tiere gar nicht so. Die kriegen dann auch ihr Wasser teilweise noch aus Wasserstellen, wo gerade die Masai immer wissen, wo noch so ein bisschen, ich sag mal salopp, Schlammbrühe zu finden ist. Das taugt aber für uns Menschen dann nicht zum Trinken. Das heißt, gerade wenn man dann längere Zeit unterwegs ist, braucht man unglaublich viele Vorräte an Wasser mit sich, um dann auch diese Distanz zu schaffen. Und daher kam dann überhaupt auch diese große Karawane zustande.
Und wie verständigten Sie sich? Und über was tauschten Sie sich aus auf diesem gemeinsamen Weg?
So ein bisschen Masai-Sprache kann man schon, weil ich früher einige Monate, als ich noch Student war und Afrikanistik und Arabisch gelernt habe, insofern hat man da auch bei den Masai lange gelebt. Ich sag mal, so Radebrechen kann man schon. Und ansonsten konnten die beiden, beziehungsweise Sammy, sehr, sehr gut Englisch sprechen. Das hatten wir in der Vorbereitung dementsprechend auch schon so abgeklärt. Und insofern kamen wir da sehr, sehr gut miteinander aus. Vor allen Dingen ist das ja auch wichtig, wenn man in die unterschiedlichen Dörfer der Masai kommt, die ja sehr abgelegen sind, nachher in den Golbergen, also da ist ja gar kein Tourismus mehr möglich. Dann hat Sammy dann immer die Dorfältesten erst gefragt, ob wir auch willkommen sind. Und das ist natürlich wichtig, dementsprechend diesen Austausch zu führen.
Wann und wo und wie waren Sie schweigend unterwegs und was hat Sie so überwältigt, dass Sie Ihre Emotionen wie mitgeteilt ausgetauscht haben?
Naja, Aaron und ich, wie gesagt, sind ja seit vielen Jahren schon gemeinsam unterwegs und sind da, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Team und können da auch dementsprechend sehr, sehr gut miteinander schweigen, also ohne Worte uns auch gut verstehen. Und es ist natürlich so, dass man dann immer wieder auch von diesen großen, doch wirklich atemberaubenden Landschaften einfach begeistert ist. Und dann ist das so, dass man nicht nur staunt, sondern voller Freude laufen auch einmal so die ein oder andere Träne über die Wangen, weil das schon wirklich einzigartig ist, wenn man überlegt, was man da sehen durfte und erleben durfte. Also das hat man auch so im inneren Rucksack, was man dann mit nach Hause nimmt.
Und Papa und ich haben es, glaube ich, ganz gut gelernt, auch zusammen zu schweigen. Das dass es, egal ob man jetzt in der Familie oder mit anderen Reisepartnern unterwegs ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man ja über Wochen, Monate aufeinander hockt, auch dass jeder seinen eigenen Erfahrungsschatz hat und so seinen Horizont weiterbildet. Und dann freut man sich auch immer darauf, dann abends zum Beispiel am Lagerfeuer oder wenn man das Camp aufbaut, wieder zusammenzukommen und sich darüber auszutauschen. Hey, was hast du gesehen? Was habe ich erlebt? Und das ist dann auch immer eine große Bereicherung.
Wie nah waren Sie wilden Tieren und hätten Sie sich verteidigen können und vor allen Dingen mit was?
Naja, es ist so, dass natürlich gerade da im Norden, also es gibt zum Beispiel die Salai-Ebene, der ein oder andere hat vielleicht schon mal von der Great Migration gehört, das sind diese riesigen Gnu-Herden, die jedes Jahr dann von Tansania nach Kenia ziehen und wir waren zu einer anderen Jahreszeit da, dann ist da mehr Dürre, also eine gelbe Grasfläche ringsherum bis zum Horizont und da sind aber das ganze Jahr über auch relativ viele Löwen, die dann dementsprechend, sag ich mal, auch ja nach Futter Ausschau halten, da muss man dann schon vorsichtig sein, gerade wenn man sich weiter vom Camp entfernt, auch dann für die Arbeit, um Fotos zu machen oder so. Und es ist dann aber so doch, dass man gerade zum Beispiel abends auch immer eine Nachtwache einrichtet. Also man macht Feuer, lässt das dann lange brennen, dass so eine Rauchentwicklung da ist, das mögen die Tiere nicht. Und dann bildet man so Schichten, dass immer einer aufpassen kann, um dann dementsprechend Alarm zu schlagen, weil es dann doch so ist, wenn man dann auch Lärm macht und sich erkenntlich zeigt als Mensch, dann ist es eigentlich in den meisten Fällen so, dass da die Tiere auch von einem ablassen.
Stichwort gesundheitliche Probleme. Welche mussten Sie auf sich nehmen, um an Ihr Ziel zu kommen?
Auch eigentlich sind wir also gesundheitlich sehr, sehr gut miteinander ausgekommen. Ja. Auch hinsichtlich der ganzen Moskitoplage oben im Norden von Tansania oder so. Wir haben natürlich immer eine sehr, sehr gefüllte Notapotheke mit für die unterschiedlichsten Dinge. Ab und zu klagt man dann so ein bisschen über Muskelschmerzen, Kopfschmerzen oder so. Und dann nimmt man mal, ich sag mal, so eine Schmerztablette und so, dann geht das schon oder so. Aber wir sind so von Fieber und schwierigeren Geschichten sind wir eigentlich verschont geblieben. Und das ist eigentlich auch immer natürlich für den Körper immer eine tolle Sache.
An wen oder was dachten Sie, als es geschafft war und Sie auf dem Gipfel angekommen waren? Und wie lange dauerte dieser Genuss?
Naja, es war schon schwierig, der Aufstieg, weil ich mir auch auf 4000 Meter Höhe den Knöchel verschlaucht hatte durch einen doofen Schritt, den man dann gemacht hat. Aber trotzdem haben wir das dann letztendlich zusammen dann erreicht. Und wir haben natürlich dann da oben an meinen Vater und Aarons Opa gedacht und haben auch nochmal per MP3-Player eine Kassette dabei gehabt, die mein Vater, der vor 10 Jahren verstorben ist. In seinem Gedenken haben wir diese Tour unternommen und dann denkt man natürlich daran, sehen Sie, wenn wir hier miteinander sprechen, ich kriege einmal mehr wieder Gänsehaut, weil das waren schon sehr, sehr berührende Momente. Wir hatten einen wunderbaren blauen Himmel, dann oben die Schneefläche des Kraters vor einem und dann sitzt man da so ein, zwei Stunden, genießt es und freut sich und ist sehr, sehr dankbar, dass man das zusammen erleben durfte.
Nun war Ihr Abgang in Anführungsstrichen ebenso spektakulär wie der Aufstieg?
Naja, es ist so, dass man ja dann doch, sag ich mal, auch auf so ein Ziel hinarbeitet, jetzt gar nicht im sportiven Sinne. Uns ging es bei der Reise, als auch bei anderen Sachen, die wir machen, jetzt gar nicht darum, so ein großes Ziel zu erreichen, sondern immer mehr, wie man so schön sagt, der Weg ist das Ziel. Trotzdem ist das ja eine Hürde, die man nehmen muss und man arbeitet irgendwie darauf hin. Und dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das dann geschafft hat, worüber wir dann sehr glücklich waren, ist, dass einen das eigentlich nochmal so beflügelt und Energie gibt. Und zudem, der Kilimandscharo ist ja dann auch fast 6000 Meter hoch und man das dann auch schon merkt mit der Akklimatisierung, also der dünner werdenden Luft. Und wenn man runtergeht, hat man absurderweise so ein bisschen das Gefühl, dass mit ein paar hundert Metern der Körper besser Luft kriegt und somit auch mehr Kraft. Also man geht länger und kriegt mehr Kraft und insofern ging der Abstieg dann etwas leichter von der Hand. Da haben wir auch eine einfache Route genommen und waren dann innerhalb von 3 Tagen wieder unten.
Nun, welches Missgeschick, was Ihnen passiert ist, lässt Sie im Nachhinein schmunzeln?
Da muss ich gerade überlegen, ich bin ja ein sehr großer Technik-Nerd, muss ich mal sagen. Papa reduziert sich da lieber. Ich muss das natürlich auch auf den Reisen, weil wir so viel Technik gar nicht mitnehmen können. Trotzdem macht mir das unglaublich viel Spaß. Und bei mir war es dann aber nachher so, dass ich doch die ein oder andere Festbrennweite mitgenommen habe, wenn das einigen Zuhörern draußen was sagt. Habe dann aber gemerkt, dass ich unterwegs das eigentlich gar nicht benutzen konnte, weil alles voll mit Staub war und irgendwie verdreckt und zerkratzt, weil man natürlich da sehr, sehr unwirksam unterwegs ist und wirklich diese ganz kleinen, feinen Körner und der permanente Wind, der auch weht, auch in den Krater hängen, noch in jede noch so kleine Ritze reinkriegt. Und im Nachhinein muss ich da so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, das hast du alles irgendwie quer durch Tansania geschleppt und hast es eigentlich gar nicht benutzen können.
Stichwort Vater-Sohn-Verhältnis. Was veränderte sich durch dieses gemeinsame Erlebnis zwischen Ihnen beiden und aber auch noch zu Ihrem Vater hin, sage ich einfach mal?
Na, es ist so, dass wir natürlich auch zu meinem Vater und Aarons Opa hin natürlich nochmal eine andere Beziehung hatten. Wir waren über 3 Monate unterwegs in Tansania und dann ist es natürlich dann so, dass man nochmal alte Geschichten wachruft, sich erinnert. Also insofern geht man eigentlich in Gedanken mit einer dritten Person. Das bringt einen noch viel, viel näher nochmal innerhalb der Familie. Das hat uns auch alle nochmal zusammengeführt, selbst als wir dann wieder nach Hause waren. Und das Verhältnis zu meinem Sohn zwischen Aaron und mir ist natürlich einfach im Laufe der Jahre dann so entstanden, besonders auch durch diese Tour in Ostafrika, dass wir uns einfach näher gekommen sind, dass man viel Vertrauen zueinander empfunden hat. Und es ist so, dass man natürlich viele Erlebnisse zusammen gemeinsam erlebt. Die würde man im Alltag zu Hause in den 4 Wänden hier in Hamburg nicht so erleben. Und das ist dann eine andere Form von Nähe, die man natürlich dann dementsprechend wahrnimmt.
Gibt es so ein Ritual, das Sie während der Reise immer gepflegt haben und das Sie jetzt auch heute noch zu Hause durchführen?
Na, es gibt so eine Sache, auch wenn wir in unseren Multivisionsshows über die unterschiedlichen Reisen berichten, dann probieren wir das immer so darzustellen und zu zeigen, wie toll die Welt ist und was für spannende Regionen es gibt und dass es sich lohnt, aufzubrechen im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem ist natürlich nicht immer alles nur happy around und es gibt auch Schwierigkeiten. Und ich glaube, durch das Vertrauensverhältnis, das Papa und ich haben, was eben schon angesprochen wurde, haben wir so gar nicht, um zu viel Worte zu verlieren, so eine Sache, wo wir auch in dem Buch drüber schreiben, und das ist so ein ganz kleiner Spruch und der heißt einfach nur, das wird schon. Und manchmal braucht man gar nicht viel mehr Worte, sondern man merkt, der andere ist nicht gut drauf oder auch immer, wenn wir auf einer Reise starten, dann gucken wir uns an und sagen, das wird schon. Mhm. Und dann wissen wir, es wird alles gut.
Nun sind Sie ja nicht nur mit diesem Vortrag in ganz Deutschland unterwegs und werden auch noch unterwegs sein. Welche Frage wurde Ihnen denn dabei immer am häufigsten gestellt?
Eine Frage, die jedes Mal kommt, wenn wir mit den Zuschauern sprechen, ist, wo geht's denn als nächstes hin? Das ist irgendwie so, weiß gar nicht, absurd, weil wir doch das sehr genießen, mit den Shows auch selbst nochmal auf die Reise gehen zu können. Also sei es bei Festivals oder speziell haben wir jetzt so neue Formate in den Planetarien deutschlandweit, also wo die Leute sich zurücklehnen können und dann ja auch mit 360-Grad-Aufnahmen mitgehen und wir tauchen selber immer so rein und ich möchte gar nicht zu viel verraten, also es wird eine neue Reise geben, wir planen gerade. Genau, da muss man dann so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, wo es dann das nächste Mal hingeht.
Wie geht es dem Rest der Familie, wenn Sie schon wieder Ihre, sag ich einfach mal, Rucksäcke gepackt haben und schon wieder Pläne schmieden? Was machen die dann?
Auch alle nehmen eigentlich großen Anteil in positiver Weise hin, seit Jahren eigentlich auch schon, gerade wenn man recherchiert, Gespräche führt, hier und da Überlegungen anstellt und so. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, ob nur meine Frau oder die Frau von Aaron, Elena, dann dementsprechend auch teilnehmen und das dementsprechend unterstützen. Das ist auch, muss man sagen, im Laufe des Lebens ein großes Geschenk, dass sowas möglich geworden ist.
Worüber freuen Sie sich, wenn Sie, sag ich mal, wieder in Hamburg sind? Was ist da so Ihr Erstes, was Sie sagen, das muss ich jetzt unbedingt machen?
Also ich gehe immer ganz gerne ins Café und esse Schwarzwälder Kirschtorte. Da fühle ich mich sehr wohl. Dann kennt man hier in Hamburg auch so einige Cafés, wo man die Leute trifft. Man spricht über Politik und über Fußball und so. Und das ist irgendwie auch ein Stück Heimat dann, wenn man das so dementsprechend dann wieder so genießen kann.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen beiden natürlich, dass Ihnen nie die Ideen ausgehen und Sie immer Mut und Kraft haben, neue Ziele zu verwirklichen, die Sie sich stellen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, ja, danke.
Ja.
Und wenn Sie Achiel Moser und seinen Sohn Aaron kennenlernen möchten, dann haben Sie Gelegenheit dazu beim 26. Weltsichtenfestival in Saalfeld. Am Samstag, dem 25. Januar ab 17 Uhr präsentieren Sie dann im Meininger Hof Ihren Vortrag Safari zum Himmel mit einer Eselkarawane durch das Land der Masai und vom Aufstieg zum Kilimandscharo. Tickets dafür erhalten Sie, wenn Sie noch Glück haben, in allen bekannten Vorverkaufsstellen auf weltsichten-festival.de sowie saalfeld-kultur.de. Das war ein Beitrag von Karin Berger, Radio SRB.